Nomad Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem Nomad Podcast, die deutsche Version. Und ich freue mich heute besonders hier aus Madeira, aus dem wunderbaren europäischen Paradies, anlässlich der Bitcoin Atlantis Anfangs März euch begrüßen zu dürfen. Und wir haben heute einen zauberhaften Gast mit an Bord, Rachel Geier, eine absolute Powerfrau. Wir haben das wohl längste Podcast-Interview ever aufgenommen. Das ist halt, wenn Frauen miteinander plaudern. Da sprechen wir über Gott und die Welt, natürlich über Bitcoin und ihre Tätigkeiten, ihr großes Engagement in diesem wunderbaren Space. Freut euch auf diese Episode. Ihr werdet wunderbar viel lernen. Ich freue mich auf euch und bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nomad Podcast, die deutsche Version. Und ich freue mich heute besonders, dass wir Rachel Geier zu Besuch haben. Wir sitzen beide gerade in Madeira, im wunderbaren Madeira, anlässlich der Bitcoin Atlantis Messe hier vor Ort. Und wir haben uns gedacht, wir machen zusammen eine Interviewfolge, wo wir über Gott und die Welt oder sagen wir eher über Gott und Bitcoin sprechen. Und ja, Rachel, möchtest du dich vielleicht gerade selber vorstellen? Das geht am besten.
Sehr gerne. Also ich heiße Rachel Geier. Ich bin geborene Engländerin, inzwischen Deutsch, also nach Brexit bin ich Deutsch geworden. Ich wohne auch in Deutschland jetzt. Ich habe 4 erwachsene Kinder. Ich bin sehr viel in der Welt rumgekommen. Wir haben in China gelebt, wir haben im Mittelosten gelebt, wir haben in Afrika gelebt. Aber jetzt momentan sind wir wieder in Deutschland. Ja, und ein bisschen zu meiner Geschichte zu Bitcoin. 2017 habe ich in Südafrika gelebt. Und mein ältester Sohn, der Patrick, kam zu mir und hat gesagt, Mama, schau mal Bitcoin an. Und zu der Zeit war ich sehr beschäftigt. Ich hatte noch mein letztes Kind zu Hause und ich habe auch eine Firma gegründet in Südafrika. Und ich habe gesagt, Patrick, ich habe momentan sehr wenig Zeit, aber ich gebe dir ein bisschen Geld, kaufe für meinen Mann und für mich etwas Bitcoin und kaufe für jedes Kind zu Weihnachten ein bisschen Bitcoin. Aber ich wollte nicht wissen, wie ich dasselbe mache. Ja? Und das hat er gemacht. Und das haben wir dann den Kindern geschenkt. Und wir haben gesagt, behalte es ein Jahr lang, weil das ist so das Gesetz in Deutschland, ja, wenn du das ein Jahr hältst. Ja. Und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja. Und natürlich haben wir dann halt zur Spitzenseite gekauft damals. Das hat 17.000 Dollar gekostet und schwupps, runtergefallen auf 3.000. Die Kinder waren nicht so begeistert. Ich habe mir eigentlich keine Gedanken mehr gemacht. Für Patrick, der Sohn, war es ein bisschen peinlich, glaube ich. Mhm. Aber er hat dann immer wieder in unserem Family Chat hat er immer wieder gepostet und Bitcoin. Und er hat dann immer Podcasts gepostet und liest mal das und es war alles zu viel. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Patrick, ich schicke dir aus diesem Chat vor. Wir machen einen separaten Chat, Bitcoin Banter, damit die Leute opt-in können. Also wenn wenn die wissen wollen, dann können die opt-in. Und ich war tatsächlich schon interessiert, habe opt-in gemacht, aber ich habe nicht Zeit genommen, um diese Sachen anzuschauen. Und dann kam der Pandemie. Und dann kam alles anders. So wie für sehr viele Leute. Wir mussten unerwartet Südafrika verlassen. Ich habe meine Arbeit zurückgelassen, mein Mann hat auch seine Arbeit zurückgelassen und auf einmal hatte ich Zeit. Und ich habe angefangen zu lesen. Und ich habe noch nie so viel gelesen in meinem Leben und noch nie so viele Podcasts gehört. Und dann kam ich irgendwann auf das Buch von Alex Gladstein, Check Your Financial Privilege, inzwischen übersetzt auf Deutsch. Ja. Und ich habe so ein Bauchgefühl bekommen, das ist es. Das ist das Problem in der Welt. Das Geldsystem ist kaputt. Und ich wusste, ich muss für Bitcoin arbeiten. Es war so, ich musste für Bitcoin, für mich und für meine Kinder. Meine Kinder sind alle erwachsen und ich sehe, die haben einfach nicht die gleichen Möglichkeiten, wie wir hatten. Ja, wir haben gearbeitet, es geschafft, irgendwann ein Haus zu kaufen. Mhm. Das können die nicht. Die haben eigentlich gute Jobs oder die arbeiten, die werden nie in der Lage sein, sich eine Wohnung zu leisten. Mhm. Und dann habe ich geschaut, also mein Hintergrund ist eigentlich Bildung. Ich habe an der Universität in Regensburg gearbeitet und dann LMU in München und dann kam diese ganze Odyssey in die Welt. Und dann habe ich auf LinkedIn geschaut, was kann ich dann alles machen? Und das Einzige, was ich gefunden habe, entweder haben die Software Engineers gesucht und ich bin überhaupt nicht technisch. Und dann habe ich gesehen, eine Mining-Firma, die wollten ein Praktikantin für Mining, eigentlich, weil sie kein Geld hatten zu zahlen. Und ich dachte, okay, ich mache das. Die wollten 6 Monate. Und ich habe gesagt, 6 Monate kann ich nicht, aber 3 Monate kann ich geben. Und ich habe dann die Zeit genutzt, um alles über Mining zu lernen. Also das ist das, was den Netzwerk so schützt im Hintergrund. Und ich habe die Zeit genutzt, um auf alle Konferenzen zu gehen, um mich mit der Welt von Bitcoin zu vernetzen. Und eins ist zum anderen, so wie es immer so ist. Und inzwischen bin ich voll drin. Ich habe eine Vollzeitstelle. Ich mache sehr, sehr viele Sachen. Bitcoin hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt, komplett verändert.
Und ich denke positiv. Sehr, sehr positiv verändert, oder? So wie ich
jetzt. Ja, auf jeden Fall. Man muss außer, aber gemischt. Ja? Mhm. Weil du bist nicht die gleiche Person wie vorhin. Und du musst auch manche Sachen zurücklassen. Und das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer, weil ich glaube, meine Werte sind gleich geblieben, 100%. Aber wie ich auf die Welt schaue, was ich vorher geglaubt habe, ich musste so viel einfach wegschmeißen. Ich meine, ich habe BWL studiert, ja. Und ich dachte, ich verstehe ein bisschen von der Welt und wie die Welt funktioniert. Ich habe nichts verstanden. Ich habe nicht gewusst, wie Geld funktioniert. Ich habe nicht gewusst, wie Geld in die Welt kommt. Ich habe es nicht gewusst. Und ich musste wirklich alles, was ich gelernt habe, musste ich wegschmeißen, mit einem leeren Blatt wieder anfangen. Okay, so funktioniert die Welt. Mhm. Und ich habe dann gedacht, eigentlich, ich bin für mich zuständig.
Ja, klar.
Nur ich.
Ja. Also trotz BWL, BWL-Studium verstehen viele Menschen das Geldsystem nicht. Weshalb? Es wird uns nicht gelernt.
Und es sind nicht, ich meine, ich habe bei einer von den ersten Konferenzen, ich war in Innsbruck, das war eine super tolle Konferenz, und ich habe dann, es gibt eine Bank in Deutschland, VR Bank Raiffeisen Mitte, und die bieten Bitcoin an ihren Kunden. Also erste Bank in Deutschland, eine super tolle Bank, und ich habe Mittag gegessen mit dem Vorstands, als stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Und ich hatte ihn gefragt. Okay. Hat er gewusst? Und er hat auch nicht gewusst.
Ja.
Also ich glaube, auch die Leute, die mitten im System drin sind, die blicken auch nicht dadurch, weil du musst, um das System zu verstehen, musst du das von außen betrachten. Und wir betrachten das von innen. Und deswegen sehen wir das große Bild nicht. Und es ist erst, wenn du wirklich die Geschichte von Geld studierst, dann verstehst du, wie das alles so entstanden ist und warum das alles so entstanden ist. Und erst dann hast du einen anderen Blickwinkel, um zu sehen, okay. Und dann verstehst du, wie Bitcoin funktioniert.
Genau.
Und dann verstehst du, warum das eine gesündere Form von Geld ist. Und erst dann bist du klar.
Das ist mein Ansatz. Deshalb sage ich, wir müssen zuerst das Geldsystem, auch wenn es jetzt fällt, verstehen. Wir müssen auch verstehen, weshalb es fällt, damit wir den Wert von Bitcoin überhaupt wahrnehmen können.
Genau.
Und wenn wir das eben mal gemacht haben, wir hatten ja alle Zeit im ersten Lockdown, das war ja für ganz, ganz viele eine total neue Situation. Ich hab noch nie so viele Bücher gekauft wie in diesem Lockdown. Also unsere Bibliothek ist absolut voll. Und ich denke, wir haben die Zeit clever genutzt. Und es hat bei sehr, sehr vielen Menschen, wie ich höre, wenn ich ihnen zuhöre oder wenn sie mir ihre Geschichte erzählen, wahnsinnig viel verändert. Und da war der Einstieg für ganz viele auch in Bitcoin.
Weil es waren viele Sachen. Ich meine, am Anfang habe ich in Südafrika gelebt und wir hatten auch dort Lockdown. Ich habe das Haus 80 Tage lang nicht verlassen. Oh. Es waren ganz andere Umstände. Die Leute da, die haben kein Geld, die haben keine Ersparnisse. Mhm. Und wenn du da einen Lockdown machst, hungern die. Und das, ich meine, wir dürfen rausgehen zwischen 6 und 8 in der Früh. Und natürlich bist du beraubt worden, weil die wussten, in Südafrika, du wohnst in diesem Compound, sehr geschützt, ja. Du hast die reichen Privilegierten, und ich meine, wir waren im Auftrag von einer deutschen Firma da, also wir haben privilegiert gelebt. Und wenn man rausgegangen ist oder in den Supermarkt gegangen ist, ist es oft zum Überfall gekommen, weil die Leute haben gehungert. Ich meine, ich hätte ja, genau das Gleiche gemacht. Ja. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich mache das nicht mehr. Ich habe dann, dann sind Firmen entstanden, die die Einkäufe gemacht haben. Die haben das zu uns nach Hause gebracht. Ich habe meinen Sohn da gehabt, der letzte Sohn. Wir mussten uns wirklich jeden Tag ums Haus laufen, um fit zu bleiben.
Bewegung.
Ja. Bewegung. Und alle Flüge waren gestrichen. Wir kamen nicht raus. Und meine Kinder, die anderen Kinder waren in Europa und wir wussten zu der Zeit nicht, was diese Pandemie war. Und erst jetzt verstehe ich, die Pandemie war nicht das Problem, die Regeln waren das Problem. Ja. Die Regeln waren das Problem, aber ich habe es nicht verstanden. Ja. Wir haben es irgendwann geschafft, ein Sonderflugzeug zu bekommen aus Südafrika, wirklich mit Polizeischutz zum Flughafen. Es war hochspannend und du verstehst es falsch. Du denkst, okay, wir sind jetzt in diese ganz gefährliche Lage mit wegen der Pandemie und ich habe mich einmal spritzen lassen, zweimal spritzen lassen, dreimal spritzen lassen und dann langsam habe ich mir Gedanken gemacht. Ich meine, es war mein Schwiegersohn oder der Freund meiner Tochter kommt aus Russland. Und wir waren dann wieder in Deutschland zurück und Weihnachten wollten die uns besuchen. Und er hat einen russischen Pass. Meine Tochter war schon bei uns und er ist aus London gekommen mit dem letzten Flugzeug, diese zweite Variante, die in England entstanden ist. Die haben dann alles blockiert und das war der allerletzte Flugzeug, was aus England rausgezogen ist. Und die haben das dann abgeleitet auf der Abschiebeflugterminal in München. Und ich bin hingefahren, um ihn abzuholen. Und da kamen manche Leute raus, die ganzen Deutschen kamen raus, die haben ihre Familien begrüßt und sind nach Hause gegangen. Und ich habe gewartet und er kam nicht. Die haben alle, die keinen deutschen Pass hatten, über Nacht im Flughafen unter Polizeischutz. Ach, wirklich. Und am nächsten Tag müssen sie sich freitesten. Und ich dachte, aber das ist ein Virus. Der Virus entscheidet nicht im Flugzeug, wer ist deutsch und wer ist nicht deutsch. Und ab dem Moment war für mich,
da macht's Klick.
Ja. Also mit Sinn hat es nichts. Also diese willkürliche Regeln. Und ich glaube, das hat auch geholfen, dass ich Glückwünsche verstanden habe. Weil du wirst von allen Seiten, du wirst dann halt ein bisschen wachgerüttelt. Wir sind wirklich so scharf. Ja, ich meine, Schafe ja befolgen. Ja. Du kriegst sie, ja, ich mach da mit, ohne zu denken.
Ja. Obrigkeitshörig.
Du willst ein guter Citizen sein. Ja, und die sagen, oh, mach. Und ja, ich bin ein guter Citizen. Und eins, also das hat sich einfach so ergänzt. Mhm. Ja. Und dann habe ich Bitcoin verstanden und dann habe ich immer mehr die Regeln hinterfragt. Mhm. Und du wirst misstrauischer. Ja. Es ist nicht schön. Und du verlierst dann auch Freunde und auch teilweise auch Familienmitglieder, die anders denken. Mhm. Es ist so.
Ist so, ja. Ja. Dafür kriegst du neue Freunde.
Oh ja.
Und vielleicht auch neue Familienmitglieder, wer weiß. Das ist ja das Schöne in der Bitcoin-Szene. Das ist diese Wärme, die ich auch immer wieder erfahre, wenn wir, das ist ja das, was ich liebe an diesen Events. Man trifft sich dann an diesen Events und, bist du auch wieder da? Ja. Und es entstehen sehr, sehr tolle Gespräche und alle haben wir eins gemeinsam, don't trust, verify. Du hast vorhin gesagt, du hast alles begonnen zu hinterfragen.
Ja.
Das ist ein großer, großer Punkt in der Szene und das ist auch gut so.
Und du willst es wirklich verstehen. Ich meine, ich lerne jetzt Fächer, wo ich denke, ich hätte sonst nie Interesse gehabt.
Ja.
Ob es Mathematik und meine allererste Konferenz, das war vor 2 Jahren im deutschsprachigen Raum. Es gibt diese Zitadelle. Mhm. Und es findet dann einmal in der Schweiz statt, dann in Deutschland, dann in Österreich und immer im Wechsel. Ja. Und das war meine allererste, und es ist ziemlich hardcore, weil das sind die ganzen Entwickler, die da sind. Und ich bin in die Schweiz gefahren, auf diese Konferenz. Und ich kam an und ich dachte, was mache ich dann hier? Mhm. Ich, ältere Frau, und es waren nur laute Männer. Mhm. Und ich habe das beste Wochenende meines Lebens gehabt.
Glaube ich dir.
Erstens waren die so freundlich, die waren froh, dass eine Frau da war. Und zweitens habe ich wirklich während dieser Konferenz gedacht, es sitzt so viel Gehirn hier, die können nicht alle falsch liegen. Also ich habe vieles nicht verstanden und ich verstehe auch vieles von Bitcoin nicht.
Ja, ja.
Das ist okay. Aber was mir aufgefallen ist bei dieser Konferenz, da war höchstens 5% Frauen. Höchstens. Ja. Und ich habe mir gedacht, wo sind die Frauen? Weil eigentlich ist Bitcoin perfekt für Frauen. Perfekt. Das ist für mich eine Sparmethode. Mhm. Ich glaube, viele Frauen interessieren sich nicht für Finanzen und die interessieren sich nicht für Technik und viele Frauen lassen ihr Mann die ganzen Finanzen und die, oh, das ist zu kompliziert, das will ich nicht. Und das ist, was ich bei Bitcoin so schön finde. Mhm. Du kaufst es und du hodlst es, lässt es liegen. Und du lebst dein Leben. Mhm. Und die meisten Frauen, die haben so viel in ihrem Leben. Ja, die haben ihre Kinder, die haben ihre Familie, die haben vielleicht eine Arbeit, die haben so viele Sachen. Und wir sind von dem System, was wir jetzt haben, gezwungen zu investieren, um auf der Stelle zu bleiben. Weil wenn du nur dein Geld verdienst und dein Geld liegen lässt,
du verlierst absolut. Ja, es verliert. Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, was ist, wenn ich eine Konferenz organisiere für Frauen? Ja. Würden mehr Frauen kommen? Und ich habe mich dann mit einer kleinen Gruppe von Frauen zusammengetan und wir haben dann ein was ist das? Es ist eigentlich gar nicht eine Plattform gegründet, Les Femmes Oranges. Französisch, die orangen Frauen. Und wir haben, am Anfang haben wir gedacht, nur für Frauen und dann haben wir gedacht, nein, das ist nicht im Sinne von Bitcoin. Wir wollen auch niemanden ausschließen. Und es gibt auch durchaus Männer, die auch vielleicht nicht so technisch sind. Aber wir haben gedacht, wenn Frauen diese Konferenz organisieren, dann gehen wir das Ganze anders an und dann fühlen sich Frauen mehr angezogen. Und in der Tat, wir hatten unsere erste Veranstaltung vor einem Jahr im Januar im Hotel Princess das ist ein Bitcoin-Hotel in Plochingen, in Deutschland, in der Nähe von Stuttgart. Wir haben es geschafft, 70% Frauen zu
bekommen. Wahnsinn.
Und da haben wir haben uns über deinen Sohn kennengelernt.
Joel war dann im Sommer bei der zweiten Ausgabe.
Also der war dabei. So toll. Und das ist diese Bitcoin-Gedanke. Ich meine, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich... Oh ja, doch, ich habe Joel in Edinburgh kennengelernt, auf einer Konferenz in Edinburgh. Ja. Wir saßen nebeneinander und wir haben uns super gut verstanden. Und er hat mich dann einmal in London gefilmt, wo ich irgendeine Aufnahme gebraucht habe. Und dann hat er angeboten, ich habe gleich gefragt, er hat angeboten, er kommt nach Plochingen und er filmt das Ganze für uns. Mhm. Ohne bezahlt zu werden, weil ich meine, wir haben kein Geld, das war noch Bear Market. Ja. Er hat die ganze Konferenz gefilmt, geschnitten, edited, alles für uns gemacht.
Das ist halt auch die Bitcoin-Welt. Man schaut zueinander. Es muss nicht immer alles gegen Entlöhnung gehen. Gerade im Anfang, wenn wir noch Pionierarbeit leisten, dann müssen wir halt auch auf Goodwill zählen können. Das ist das Schöne. Ja, ich erinnere mich, er hat mir dann von dir erzählt, Mama, ich muss dir dann Rachel vorstellen, sie kommt nach London. Da haben wir uns dann kennengelernt. Mhm. Joel hat dich da interviewt.
Genau.
In einem Meetup war es.
Genau, das hat Jordan Walker organisiert. Genau. Und er hat zwei Speaker eingeladen. Der hat Obi, der macht dann Fediments und er hat mich eingeladen über meine Arbeit, weil inzwischen arbeite ich auch Vollzeit für eine Firma, eine deutsche Firma. Wir forschen zu erneuerbaren Energien mit Bitcoin Mining. Und es ist total, total spannend. Also diese Les Femmes Oranges ist meine Leidenschaft. Ich habe ein bisschen Theorie mit Bitcoin. Ich bin fest davon überzeugt, Bitcoin würde von einem Mann erfunden.
Ja, denke ich auch. Ja.
Das ist sehr technisch. Ja. Natürlich, es kann eine Frau. Es gibt durchaus Frauen, die technisch sind. Aber auf diese Bell-Kurve, ich meine, wenn man die Entwickler von Bitcoin schaut, du siehst ein oder zwei weibliche Namen und sonst sind es Männer. Also hochwahrscheinlich war es ein Mann. Und das können die Männer so gut. Die können so fokussieren und die können wirklich super Sachen erfinden. Und für mich denke ich, die Frauen sind jetzt dran. Wir haben diese wunderbare Sache mit Bitcoin, wunderbare Technologie. Und jetzt sind die Frauen gefragt, was wir können. Wir können wachsen lassen und formen, so wie wir die Kinder gesellschaftsfähig machen. Ja, wir können das reif machen lassen und in die Welt bringen. Wir können so gut netzwerken.
Ja.
Wir können gut kommunizieren und das können die Männer auch nicht. Und ich sehe, ich meine, seitdem wir Les Fans Orange angefangen haben, ich meine, wir haben jetzt inzwischen 300 Mitglieder. Es wächst exponentiell. Die Frauen bringen ihre Freundinnen mit. Ja.
Also was ich beobachtet habe, also ich durfte ja diesen Januar dann auch bei der dritten Edition mit dabei sein. Das war für mich sehr, sehr spannend. Ich komme aus einer Männerwelt. Ich bin mir die Männerwelt vom Finanzwesen gewohnt. Und mir war es immer ein Anliegen, dass wir die Frauen mitnehmen, dass ich die Frauen motiviere. Hey, kümmere dich um deine Finanzen, geh auf Augenhöhe mit deinem Mann. Weil das bewegt wahnsinnig viel, auch in einer Beziehung, in einem Familienleben und. Und was ich beobachtet habe, ist, die Frauen verbreiten die Idee von Bitcoin schneller. Weniger technisch.
Ja.
Sie machen es über Beziehungen. Auch hier in Madeira habe ich die letzten zwei Tage die Frauen beobachtet. Das war wunderbar, wenn ich mal eine Ruhepause brachte, setze ich mich dann in die Ecke und beobachte. Und es waren die Frauen, die dann von Grüppchen zu Grüppchen gingen, begrüßen. Man kennt sich ja mittlerweile auch. Es waren die Frauen, die auf die Leute zugingen, auch auf die Männer.
Ja.
Und das ist es, denke ich. Was du auch meinst, gell? Ja. Wir Frauen können es besser vernetzen.
Ja. Verbreiten. Und ich glaube, weil ich denke, wir haben ein bisschen in den letzten Jahren verlernt, was es ist, eine Frau zu sein. Mhm. Um in dieser Fiat-Welt zu existieren oder erfolgreich zu sein, du musstest wie ein Mann sein. Mhm. Wir mussten lernen, wir haben Anzüge angezogen und wir haben unsere Ellbogen rausgestreckt und wir haben so getan wie die Männer. Das hat uns nicht gut getan. Und ich glaube, wir müssen nicht wie Männer sein. Frauen haben wunderbare Fähigkeiten, Männer auch.
Ja?
Frauen auch. Und ich glaube, wir müssen einfach erkennen, das können die Männer super gut und ich schätze das. Das können die Frauen so gut nicht, ich schätze das. Und wenn wir diese zwei Welten zusammenbringen, dann sind wir unschlagbar.
Ja, das denke ich auch.
Und ich hoffe durch Bitcoin, weil ich sehe, ich meine, viele Frauen sind gezwungen zu arbeiten, auch wenn die nicht arbeiten wollen. Und ich frage mich, was haben wir uns angetan? Weil, ich meine, ich hab vier Kinder gehabt, immer noch, aber die sind jetzt erwachsen. Das war Arbeit.
Ja, klar.
Das war Arbeiten. Und ich war lange Zeit zu Hause. Und ich musste mich immer anhören, arbeitest du nicht? Ja, ich arbeite voll. Das ist die wichtigste.
Nicht so anerkannt.
Es ist nicht anerkannt.
Es ist nicht anerkannt.
Und du musst dich rechtfertigen. Wieso? Du hast studiert. Wieso bist du zu Hause? Ja.
Weiß ich nicht. Ja.
Und ich finde das so schade. Ich finde, und jetzt hat man die Möglichkeit mit Bitcoin, glaube ich, dass man wählen kann. Ich sage jetzt nicht, dass alle Frauen zu Hause bleiben, um Gottes Willen, ja. Aber ich finde es wirklich schade, wenn man gezwungen wird, du kriegst die Welt, du kriegst die Kinder, du schiebst sie irgendwo ab und die werden von jemand anderen erzogen und nicht mit deinen Werten, die werden vom Staat erzogen.
Ja.
Und so sind wir in diese Situation gelandet, wo wir jetzt sind.
Nach mir war das bewusst, Rachel. Also wenn wir in der Geschichte zurückgehen, es gibt ja immer wieder Protagonisten, die sich da auch erhoben haben, gesagt haben, hey, stopp, diese Mutter-Kind-Beziehung, die unterbrochen wird, dann wurden diese Menschen in eine rechte Ecke gestellt. Das war ganz brutal.
Ja.
Schon vor Corona.
Ja.
Und ich denke, dass es bewusst auch war, dass man die Frau zwingt, so, ich musste auch arbeiten mit meinen beiden Jungs, ich habe die nebenzu erzogen, aber ich konnte immer von zu Hause aus arbeiten, ich konnte es mir selber einteilen. Das war ein Riesenvorteil. Trotzdem hatte ich den Spagat, Mama sein und Unternehmerin sein.
Ja,
das war auch nicht einfach, immer einfach.
Das ist nicht einfach.
Aber ich wollte
nicht. Du kommst
nicht,
zu kurz.
Ja, ich bin zu kurz gekommen, natürlich. Und ich wollte aber die Kinder nicht in fremde Hände geben. Ja. Also habe ich es mit mir selber oder mit meiner Mama in der Familie lösen können. Ja. Das war Luxus. Aber was ich beobachte, wie viele Familien auseinandergerissen wurden, weil es schon bei der Mutter-Kind-Beziehung anfängt, sehr früh, dass man das Kind in fremde Betreuung geben muss, weil Mama arbeiten muss.
Ja.
Nach mir war das ganz klar geplant. Ich bin heute auch der Meinung, wir müssen so wie wir Kirche vom Staat, Geld vom Staat, wir müssen auch das Schulsystem vom Staat trennen, damit wir wieder die Verantwortung für unsere Familie übernehmen können. Und da sind wir bei Bitcoin in einem Raum, wo das möglich ist.
Ja, Ich meine, ich habe ein bisschen das Glück gehabt, also die Kinder waren in erste, also am Anfang in der deutschen Schulsystem. Mhm. Und weil wir dann halt so viel im Ausland waren, dann haben die gewechselt auf internationalen Schulen. Und mhm. ich muss sagen, das war schon ein bisschen anders. Mhm. Das ist diese International Baccalaureate mhm. und das heißt Learn How to Learn.
Ja.
Ja, also es ist nicht Stoff. Also das deutsche Schulsystem ist echt Stoff lernen. Du musst dieses Stoff lernen, dieses Stoff lernen. Darum geht's nicht im Leben. Du lernst auch so viele verschiedene Richtungen. Ich meine, inzwischen, da gehen so viele Kinder auch zur Uni, ja? Muss das sein?
Nein.
Muss das sein? Nein. Ja. Ich sehe das jetzt komplett anders. Ich habe in diesen 25 Jahren so viel gelernt, wo ich zu Hause war mit den Kindern. Ich habe natürlich immer wieder Sachen für meinen Kopf gemacht, ja? Und ich mache jetzt, also ich mag das Wort Karriere nicht, weil ich denke, du hast ein Leben. Du hast einfach ein Leben. Und du fängst an, ich meine, vielleicht studierst du, vielleicht nicht, vielleicht arbeitest du und irgendwann kommen die Kinder und ich habe jetzt eine Karriere vom Feinsten. Und ich fühle mich perfekt für diese Zeit bewaffnet, weil ich so viel gelernt habe, wo ich diese vier Menschen erzogen habe. Und die haben mich so viel, ich meine, schau, mein Sohn hat mich zum Bitcoin gebracht. Mhm. Und ich würde wirklich wünschen, dass wir werden so gezwungen von der Gesellschaft, du musst das und das und das und das. Du musst gar nichts.
Du darfst einfach leben.
Ja.
Und ich denke, dieses wir dürfen selber entscheiden, müssen wir wieder neu lernen.
Ja.
Das ist unvorstellbar.
Ja.
Und wenn wir nochmals zurück zu Bitcoin kommen, dort haben wir ganz einen anderen Ansatz. Sei das jetzt von Don't Trust, Verify, Be Your Own Bank, Hinterfrage.
Ja.
Lebe aber auch.
Lebe auch.
Lebe auch, weil das sind ganz, ganz neue Themen. Und ich denke, deshalb sind auch sehr, sehr viele Menschen angezogen von Bitcoin.
Aber ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem in der Bitcoin-Community, weil es heißt immer Satz, also Satoshis, die kleine Einheit von Bitcoin, stacken. Und Ich verstehe das schon. Und wahrscheinlich komme ich dann auch, ich meine, wir sind in dem Alter, wo wir vielleicht ein paar mehr Ersparnisse hatten und wir konnten uns vielleicht ein bisschen entspannte Bitcoin in Bitcoin investieren. Ja, für mich ist es nicht investieren, das ist irgendwie tauschen. Mhm. Ich will überhaupt keine Euro mehr.
Ja, ja.
Du musst leben.
Ja.
Und ich glaube, ja, es ist wichtig, dass du sparst. Es ist aber auch wichtig, dass du dein Leben genießt. Und das heißt nicht, dass du immer konsumieren musst, aber genieß dein Leben, weil es kann sein, dass es morgen vorbei ist. Und du nimmst das Zeug nicht mit dir mit.
Nein.
Und es gibt diesen Ansatz in der Bitcoin-Welt, diese Value for Value, so visuell jetzt für uns Video gemacht hat. Und ich merke in meinem Job, ich merke immer, wenn ich mit Bitcoin zu tun habe, das Schöne an Bitcoin ist, wenn du Bitcoin hast und ich habe Bitcoin und entweder du oder ich irgendwas Gutes für Bitcoin machst, profitieren wir beide davon.
Natürlich.
Und das ist das erste Mal in der Geschichte von der Menschheit, dass wir, wenn wir tatsächlich alle das gleiche Geld haben und dieses Geld ist begrenzt, dann heißt es, wenn es Bitcoin gut geht, geht es allen Leuten gut, die Bitcoin haben. Und es ist egal, ob du den Auftrag bekommst oder ich und wir tun was gut. Wir profitieren alle davon. Und du kannst viel entspannter miteinander arbeiten. Ich meine, natürlich, wir sind am Anfang. Und am Anfang, glaube ich, wir sind alle sehr, sehr aufgeregt und alle sehr optimistisch. Aber ich merke, das ist so ein angenehmes Handeln. Mhm. Das ist Kooperation und nicht Konkurrenz.
Das erlebe ich auch, oder wenn ich auch an den Messen diese verschiedenen Talks betrachte, da gibt's ja die einen, die hodeln, die sparen langfristig, überzeugt, nur hodeln. Und ich sag immer, ich komme von der Wirtschaft, ich komme von den Finanzen. Naja, die Welt bewegen wir nicht mit hodeln. Es ist nun mal halt die Wall Street, erleben wir jetzt auch gerade. Dank den Spot-ETFs ist der Preis nach oben geschossen.
Mhm.
Profitiert der Hodler auch. Weil sein Wert seines Ersparten ist viel, viel mehr. Und im Gegenzug haben wir aber auch die Menschen, die sagen, nein, es ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Wir sollen es tauschen, wir sollen es ausgeben.
Ja.
Und das sind jetzt zwei ganz kontroverse Themen und trotzdem respektiert man sich.
Ja.
Ich finde, ich genieße es immer, diese Talks mir dann auch anzuhören. Und Da ist ein gegenseitiger Respekt da.
Ja, ich gebe sehr viel Bitcoin aus.
Ich auch.
Ich lebe, also ich versuche möglichst in Bitcoin zu leben.
Ja.
Ich zahle meine Miete in Bitcoin und wie ich das mache ist, also das heißt HODL, Spendel, Replacel. Und ich habe immer ich kaufe im Monat einen Betrag an Bitcoin,
ja,
und tue es auf meine Lightning Wallet, ja, und das ist mein Taschengeld.
Gut.
Und ja, das wird ausgegeben, weil ich möchte, wenn wir wollen, dass das sich einsetzt, ja, dann müssen wir die Händler unterstützen, die Bitcoin akzeptieren, ja, damit der nächste Händler auch denkt, es geht meinem Nachbar gut, jetzt, weil er Bitcoin akzeptiert, kommen Leute, um da Geld auszugeben. Also wenn ich in der Stadt bin, ich schaue immer, es gibt in Deutschland eine Webseite, coinpages.io, da ist aufgelistet überall, wo du mit Bitcoin bezahlen kannst. Ja. Dann schau, geh in den Restaurants und Cafés, wo du mit Bitcoin zahlen kannst.
Ach, und auch,
ich frage immer, wenn ich im Taxi bin, ich weiß, 99% werden sagen nein, aber frag, kann ich mit Bitcoin zahlen? Und ich habe auch eine ganz tolle, meine Kreditkarte ist in einem Sleeve. Und wenn ich damit bezahle, dann leuchtet es auf, Bitcoin ist besser. Und dann mit Rotlicht. Und es ist einfach Konversationsanfang, weil die, hast du jetzt gerade in Bitcoin bezahlt? Ja, und dann, okay, nein.
Und dann bist du im Gespräch.
Dann bist du im Gespräch, ganz natürlich. Ohne zu missionärisch sein. Wenn die gar nichts sagen, sage ich auch was.
Ja, klar. Ja.
Aber wenn die das sehen, oder ich habe jetzt diese Kette an, ja?
Habe ich gesehen.
Ich habe mir das machen lassen, weil das ist diese orange Pille, also das ist dann halt für Bitcoin ein Begriff. Und wenn du nicht Bitcoin bist, dann ist es eine Kette.
Ja.
Und ich merke, wie die Leute, wenn die Bitcoiner sind, die schauen das an, die schauen mich an und dann kannst du eigentlich
sprechen. Lachen sie.
Ja, dann die lachen und dann fängst du an. Ja. Aber es ist nicht aufdringlich, es ist nicht in your face. Das, ich war schon sehr missionarisch am Anfang.
Das ist man, weil wir überzeugt sind.
Ja.
Weil wir überzeugt sind und begeistert, dann wollen wir doch jedem davon erzählen. Das ist normal.
Das war ein Fehler.
Echt? Weil,
ja, doch. Also bei manchen, ich glaube, das Problem ist, wenn es Leute sind, die dir näher stehen, du willst, dass sie verstehen, weil du die liebst. Mhm. Also wirklich, es ist immer so, wenn jemand dich unbedingt überzeugen möchte, ist es, weil du wichtig bist für die.
Mhm.
Aber oft bewegst du genau das Gegenteil. Und das haben wir sehr oft bei Les Femmes Orange. Die Männer schicken ihre Frauen hin. Die haben jahrelang probiert und die Frauen interessieren sich nicht. Und meistens, wenn die Frauen zu uns schicken, die gehen mit Laser Eyes nach Hause, weil du kommst von einem anderen Blickwinkel. Und die Männer, ich meine, wenn ich auf die Stammtische gehe, die Männer, die kommen immer mit ihren Hardware-Wallets und ihren Tech und die sind begeistert und schau mal, wie toll das ist. Interessiert mich nicht. Da werde ich nie brennen. Aber komm zu mir mit, wieso ist es für meine Zukunft gut? Wieso ist es gut für die Zukunft meiner Kinder? Wieso hilft es mir, finanziell unabhängig zu sein? Wie hilft es mir, Selbstbestimmung zu. Und das ist, glaube ich, für die Frauen so wichtig.
Ja.
Und ich appelliere immer an den Frauen. Ich meine, oft bei Les Femmes Orange, dann fragst du in der Runde, wer hier hat Bitcoin? Meistens gehen alle Hände hoch. Und dann fragst du, wer hier hat die Schlüssel zu dem Bitcoin?
Gehen Sie rum.
Gehen Sie runter. Und ich sage immer, bitte, wenn du die Schlüssel nicht hast, dann hast du kein Bitcoin.
Genau.
Und ich verstehe nicht, du kannst eine super gute Beziehung haben. Aber warum kann die Frau nicht die Schlüssel zu die Hälfte der Bitcoin haben und der Mann? Weil wenn dein Mann was passiert und du weißt nicht, wie du mit diesem Schatz umgehst, bist du aufgeschmissen. Und ich meine, neulich hatten wir einen ganz, ganz traurigen Fall in Deutschland. Der Herr Professor Sandner, Philipp Sandner, der ist der Professor, der hat der Frankfurt School of Blockchain Technology geleitet. Ein Superman, Superman. Natürlich war das Blockchain, aber er hat immer geschaut, dass Bitcoin auf der Bühne war.
Verstorben, gell?
Der ist mit 43 Jahren ganz plötzlich in seinem Auto von einem Herzinfarkt. Hinterlässt zwei kleine Kinder.
Das ist schrecklich.
Es kann so schnell gehen und dann bist du alleine und du musst wissen, wie du mit diesem Zeug umgehst. Und es ist nicht schwer. Du musst es studieren, es ist neu. Aber es ist wie alles andere. Wenn irgendwas neu, wenn ich jetzt Tennis lernen möchte, muss ich ein paar Stunden nehmen. Und deswegen machen wir auch Les Femmes Orange. Es gibt so viele Orte, wo du dich bilden kannst.
Ja.
Study Bitcoins.
Und wenn du es nicht alleine willst, dann geh an einen Ort wie Les Femmes Oranges, wo dir auch die Workshops angeboten werden. Und ich glaube auch, das Bitcoin Hotel in Plochingen macht ja auch sehr, sehr viel Ausbildung, dass man vor Ort mit jemandem das anschauen kann. Das verstehe ich auch, dass man es nicht immer selber machen möchte.
Ja. Und ich glaube, da ist auch ein Überflut im Internet und da ist sehr viel Schrott dabei.
Ja, ja, natürlich.
Und da ist sehr viel Scam dabei. Und das ist schwer. Wie das unterscheide ich? Ich meine, ich habe das Glück gehabt, ich habe einen sehr tech-affinen Sohn. Und dann könnte ich Patrick immer fragen, und das ist ein Vorteil. Wenn du das nicht hast, wo fängst du an?
Ja, wo fängst du an? Also ich sehe das bei mir in der Community. Ich stelle ja immer die Frage, wenn ich, am liebsten arbeite ich mit Paaren. Ich sage immer, wenn sich jemand interessiert für unsere Arbeit, mehr über Finanzen, mehr über Bitcoin wissen möchte, dann frage ich immer, meistens sind es die Frauen, die mich kontaktieren. Kommt dein Mann auch mit? Mhm. Nimm ihn mit.
Die Frauen kontaktieren.
Ja, ich habe mehr Frauen, die zu mir kommen und es interessiert sie. Und ich frage dann meistens, oder wenn es zu einem Erstgespräch kommt, sage ich, nimm doch deinen Mann mit. Kommt beide. Weil dann weiß er auch gerade, um was es da geht, oder? Und die kommen dann auch. Und ich bevorzuge es, wenn ich mit beiden arbeiten kann. Und was passiert dann meistens? Die Frau hat das Interesse, typisch Frau, oder? Sie vernetzt, sie stellt den Kontakt her und dann kommt der Mann ins Spiel, der ist begeistert, meistens, und dann macht er alles. Und die Frau lehnt sich wieder zurück. Und dann sage ich immer, ich lasse die immer machen. Und irgendwann kommt von mir die böse Frage, was machst du, wenn dein Mann stirbt? Ja. Das ist ein Schock. Ja. Da schauen sie mich immer ganz schockiert an. Das ist jetzt, was ist denn das für eine Frage? Das ist jetzt hypothetisch. Nein, das ist überhaupt nicht hypothetisch. Nein, wir werden alle von dieser Welt mal gehen. Ja. Und das ist ein Wachrüttler. Ja. Und ich habe es geschafft, dass ich alle unsere Paare so weit habe bei uns in der Community, dass die Frauen mitmachen.
Sehr gut.
Und sie sind super, Rachel. Ja.
Die können das.
Ich habe vorgestern hatten wir einen, wir machen immer am Monatsende einen Ultimo-Call. Und dann sprechen wir, wie ist es gelaufen, was war euer Ergebnis und bla bla bla. Ich habe nicht nur Hoddle und Spendel und was hast du noch? Was ist das?
Replacel.
Das müssen wir mit Hashtags versehen.
Das kommt nicht von mir.
Ich mache noch Tradlen, dann sage ich Tradlen. Ich tradle. Wir arbeiten halt mit Bitcoin auch am Markt und das gibt uns neue Gewinne. Die Gewinne nehmen wir dann ins Lightning Wallet, das können wir ausgeben. Die Hälfte hodeln wir, also ich finde sowohl als auch super. Und da hat mir eine Frau vor zwei Tagen gesagt, du, ich habe meinen Mann geschlagen, ich habe um 50% mehr reingeholt als mein Mann.
Ja.
Und die Frau, die war 10 Zentimeter größer.
Ja. Und ich glaube, für den Mann ist es auch...
Der hat gestrahlt.
Der ist auch, weil diese ganze Verantwortung zu haben. Ich finde es sehr, wir haben auch einen Stammtisch in München, einen Les Femmes Oranges Stammtisch jeden Monat. Und am Anfang kamen die Frauen und inzwischen bringen die immer Männer mit. Aber wir machen das so, die Frauen sitzen im vorderen Kreis und die Männer sitzen hinten.
Gut.
Weil sonst, und da sind wir Frauen schuld, sobald es ein Mann im Raum ist, ist es wie ein Hahn im Korb. Mhm. Und wir lassen das zu. Wir Frauen sind, keine Ahnung, so trainiert, wir lassen immer, ich sehe das in der Bitcoin-Welt, die Frauen wollen nie auf der Bühne. Mhm. Und deswegen habe ich auch die Femmes Oranges gemacht, weil um einen Ort zu geben, dass die Frauen üben können, auf der Bühne zu gehen, wir haben Wichtiges zu sagen. Wir trauen uns nicht. Und die Männer sind immer in der ersten Reihe, auch wenn die nichts Interessantes zu sagen haben, die wollen immer auf der Bühne. Ja? Und die Frauen, die oft so viel Interessantes zu sagen haben, trauen sich nicht auf der Bühne. Und das ist bei Les Femmes sehr gut. Ich meine, das ist, okay, du bist professionell und du hast es oft gemacht und das hat man offensichtlich bemerkt. Aber da waren viele Frauen da, die zum ersten Mal auf der Bühne waren. Und und sie sind dann begeistert, wenn die merken, es funktioniert. Und das ist eine schöne kleine Veranstaltung, vertraulich.
Wo man wachsen kann,
und da kann man wachsen.
Dann werden sie größer. Ja. Das zieht man auch.
Ja. Und dann trauen sie sich irgendwann auch auf der großen Bühne. Mir ging es genauso. Mhm. Mir ging es genauso. Mein erstes Interview, diese Veranstaltung in der Schweiz.
Ja.
Ich habe damals noch, war ich Praktikantin bei dieser Mining-Gesellschaft und ich ging auf Nico Jilsch zu. Und Nico Jilsch hat einen super tolle Podcast, der ist Österreicher und er hat einen Podcast, was ich bin.
Ja.
Und ich bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, Nico, ich arbeite für Munich International Mining und es wäre wirklich super, wenn die Jungs bei dir im Podcast sein könnten, um damit die Leute mehr über Mining. Mhm. Und er hat gesagt, er hat mich angeschaut und hat gesagt, ich will das du in meinem Podcast. Und ich habe nur gelacht. Und ich habe gesagt, ich bin die unbezahlte Praktikantin und ich weiß gar nichts. Ja? Und er hat gesagt, nein, ich will dich in meinem Podcast haben. Und was ich mit Bitcoin gelernt habe, sag zu allem ja.
Ja, genau.
Es ist sein Podcast und wenn er meint, ich passe dazu, da ist es sein Podcast, er hat die Entscheidung und er muss es dann wissen. Und das war so wichtig, weil er hat diesen Podcast ausgestrahlt, ein paar Tage vor dieser großen Konferenz in Innsbruck.
Gut.
Ja. Und alle haben es gesehen. Und ich bin dann nach Innsbruck gegangen und es war wirklich, oh, du bist die, es ist eine neue Welt für mich. Mhm. Die Leute mhm. kennen mich. Das mhm. ist komplett neu. Das habe ich noch nie in meinem
Hast
Leben
gehabt. Hast du nicht erlebt, bis
dann? Noch nie. Mhm. Und ich weiß, es ist eine ganz kleine Welt. Wir sind noch eine ganz kleine Blase. Ja? Mhm. Und da sind nicht viele Frauen und da sind nicht so viele ältere Frauen. Und ich falle auf. Ja?
Ja.
Ich meine, es ist, ich meine, alles außerhalb Bitcoin nichts. Aber das ist auffallend jetzt hier auch mit dir. Ich habe am ersten Tag ein Event organisiert für die Frauen.
Ja.
Das war bombastisch.
Das hast du geschrieben. Über 100 waren dabei.
Wir waren
gell?
Über 100 dabei. Und ja. das war wir haben dann einen schönen Panel gemacht. Und wir hatten dann hinterher tolle Gespräche. Bei diesen Konferenzen, es geht nicht darum, die Talks anzuschauen oder die Panels anzuschauen. Es geht darum, mit anderen Frauen zu reden. Und ich glaube, es ist immer so wichtig, dass du irgendjemand vor dir hast, wo du was anfangen kannst, ja. Und ich kann, wenn ich sehe, dass eine Frau auf der Bühne steht und sie erzählt irgendwas, habe ich viel mehr Bezug dazu, als wenn ein Nerd auf der Bühne steht und weil ich denke, ich kann das nicht, was er kann. Ja. Aber wenn eine Frau da steht, die wie ich ist und die das gleiche Leben hatte und sie schafft es, dann denke ich, okay.
Dann fühlst du dich angesprochen. Ja, du identifizierst dich eher mit mir. Ja. Ja, da ist es umso wichtiger. Aber ich denke, das ändert jetzt gerade. Also ich bin ja auch bei der Bitcoin Swiss, bin ich auf den Veranstalter hingegangen, habe gesagt, du, also es kann ja nicht sein, dass auf der Hauptbühne die Frauen die Moderatorinnen sind. Und wo sind bitte die Speaker?
Und das war letztes Jahr besonders krass bei der Swiss. Ja, das waren laute Männer.
Ja, ja.
Und was das Problem ist, die werden alle von Männern organisiert.
Ja, ich weiß.
Und die finden die Themen, die Frauen spannend finden, nicht spannend.
Ja, ja,
und die fragen sich oder die wundern sich, warum die Frauen nicht kommen. Und ich sage immer, du brauchst eine Frau in der Organisationsmannschaft. Ja. Nimm ein, zwei Frauen drin
die
und
haben
dann kommen die Frauen.
Aber auf dich gehört, weil sie haben jetzt jemanden reingenommen. Es gibt ein Ladies Panel dort und ich kann auf der Bühne auch sprechen. Ich habe einen super Vortrag und da habe ich gesagt, da stehe ich hin. Ich würde den gerne halten.
Schön, sehr schön.
Und es muss nicht unbedingt ein Frauenthema sein, sondern es ist ein Thema, das mich beschäftigt, wo ich gerne als in die Runde geben möchte, als Diskussionsgrundlage. Ja. Und selbstverständlich gibt es auch noch ein Ladies Panel. Mhm. Das bauen sie dieses Jahr auf. Ich finde das super, weil guck mal, was sie hier in Madeira gemacht haben. Sie haben ein Kids Panel aufgebaut.
Ganz toll.
Also jetzt beginnt das Ganze, wie du sagtest, wir sind Pioniere. Jetzt beginnt das Ganze, Formen anzunehmen. Mhm. Jetzt kommen die Frauen, jetzt kommen die Kids.
Ja. Und die Kinder, die Kids sind so wichtig. Unsere Jugendlichen sind so wichtig. Mhm. Und wenn wir wollen, dass die jungen Leute das verstehen, die werden es nicht von uns Oldies verstehen. Die wollen auch Gleichaltrigen auf der Bühne sehen. Und oh mein Gott, die finden das cool, dann kann ich das auch cool finden. Ja.
Heute war, Janis war heute beim Kids-Panel auf einem Panel und das haben sie echt toll gemacht. Da hatte eine gesagt, schaut her, Kids, don't trust verify, was das bedeutet. Dann hat er eine Büchse Katzenfutter geöffnet und hat Janis gefragt, vertraust du mir? Und hat er gesagt, ja, er sagt auch immer ja. Und hat einen Löffel vermeintlich Katzenfutter gegessen. War es nicht, das waren Bohnen. Und die Kinder alle so, und dann hat er gesagt, seht ihr, er hat mir vertraut, deshalb hat er es gegessen.
Ja.
Und im Normalfall würdet ihr das ja nicht machen, außer ihr kennt jemanden.
Ja.
Und genau so darf man hinterfragen. Und so bringen die den Kids bei, was ist Proof of Work, was ist Don't Trust Verify und so weiter mit ganz einfachen Beispielen. Sie haben dann mit den Kids Lightning-Transaktionen
ganz
durchgeführt.
Toll. Ganz
hey,
toll.
Wie genial ist das denn, wenn die New Generation, wenn die Zukunft, unsere Zukunft, mit diesem gesundem Geld aufwachsen.
Ich meine, wir hatten auch bei Les Femmes Oranges diesen Panel, wo Janis auch dabei war und Sophia Prinz.
Genau. Ja.
Diese Kinder wachsen mit Bitcoin auf. Ja. Das ist eine komplett neue Generation. Mhm. Die erleben eine Welt, die wir nicht gekannt haben. Mhm. Und die werden ganz anders in die Welt gehen. Das ist total schön. Ja. Das ist total schön.
Und ich denke, dafür machen wir das alles, Rachel. Auch, weißt du, die Geschichte mit Hodeln. Einen Teil, den ich spare, ist einerseits meine Altersvorsorge. Statt eine Lebensversicherung oder in eine Säule 3a, war das in der Schweiz, ist das so, ich dort für mein Alter vorsorge, ich habe das gekappt vor 3 Jahren. Vier Jahren schon. Das war im Lockdown. Wieso spare ich eigentlich für meine Altersvorsorge? Ja. Ich habe alles gekündigt und ich schmeiße alles Geld statt in die Lebensversicherung in Bitcoin.
Ja. Das Problem, was wir in Deutschland haben, ist, du bist gezwungen, in die Rentenkasse einzuzahlen.
Ja, das sind wir auch in der Schweiz.
Und ich meine, wir hatten das Thema bei Les Femmes Oranges. Wir hatten eine Frau da, die 20 Jahre lang für die Altersvorsorge gearbeitet hat. Und sie hat uns gezeigt, was es für eine Lücke gibt. Also wenn du in Pension gehst als Frau, vor allem wenn du jahrelang Kinder hast, aber auch wenn du die ganze Zeit durchgearbeitet hast, unsere Rente wird nicht reichen.
Nein, wird nicht.
Da ist ein Riesenloch. Und die Frauen stecken ihr Kopf in den Sand. Wir wissen alle, die Welt steckt ihr Kopf in den Sand. Wir wissen alle, es reicht von hinten vorne nicht. Ja. Wir haben nicht genug Kinder, um diese Generationsvertrag zu machen, dass die jungen Leute für die Älteren
vorsorgen. Sollen. Ja, geht nicht.
Es geht nicht.
Ja. Die Kassen sind leer.
Die Kassen sind leer und wir stecken unseren Kopf in den Sand und das fanden du während ihren Vortrag hast, es war mucksmäuschenstill im Publikum, weil die hat wirklich aufgelistet, okay, du hast als Beispiel so und so viel verdient und du gehst mit 65 in Rente und du lebst bis 83 oder du lebst bis 93 und was fehlt? Und Bitcoin gibt uns Frauen, alle eigentlich, die Chance, eine einmalige Chance, diese Lücke zu schließen.
Ja, die können wir schließen.
Wir können nur mit Bitcoin. Ja. Nicht mit, sonst nichts, aber mit Bitcoin, das ist diese asymmetrical bet. Natürlich ist ein Risiko dabei. Niemand kann die Zukunft voraussagen. Es kann immer was passieren. Aber du hast hier ein Asset, wo du mit relativ wenig Einsatz und wir sind immer noch früh.
Wir sind früh. Selbst jetzt in diesem Bullenmarkt.
Immer noch früh.
Schau, wir machen natürlich, ich habe die Berechnungen auch gemacht. Und wir machen die Berechnungen mit dem Kursanstieg. Und das Tolle ist, wir können mit der Mathematik diese Berechnung machen. Mathematik lügt nicht. Und deshalb bin ich eben überzeugt, dass es die beste Altersvorsorge ist, die es gibt. Und deshalb sage ich, ich gebe sehr gerne meine Gewinne, die gewonnenen Bitcoins durch Kursgewinne aus über Lightning. Ich will dieses Netzwerk gründen. Ich hodle. Vor allem für meine Altersvorsorge, aber auch, um meinen Kindern mal etwas zu hinterlassen. Und das wird letztendlich ein gutes Erbe sein. Sie wissen auch, wie damit umgehen. Ja. Und ich arbeite aber auch mit Bitcoin.
Ja.
Weil dieses Zusammenspiel ist letztendlich die Basis für ein komplett neues Geldsystem.
Ja.
Das ist meine Überzeugung.
100%. Wir haben das Problem. Wir sind dabei zu erleben, wie ein Geldsystem stirbt. Und was jetzt, ich meine, ich habe mein Leben lang Spitzensteuer bezahlt. Habe ich gemacht. Okay.
Ja, wusstest du ja.
Wie viel wollen die noch von mir haben? Weil du zahlst Spitzensteuer, du zahlst Steuer, Einkommensteuer, dann zahlst du Mehrwertsteuer, dann zahlst du
Vermögenssteuer.
Und dann Vermögenssteuer. Und dann kommt Erbschaftssteuer. Ja. Und ich denke, diese Euro, die ich verdient habe, wird so oft, und wenn du hochrechnest, zahlen wir 70% von jedem Euro an den Staat.
Ja.
Und dann frage ich mich, wie viel ist genug? Wollen die 70%, wollen die 80%?
Ja, die wollen noch mehr.
Oder wollen die alles?
Ja.
Und ich will in Europa bleiben. Ich habe vor kurzem the European Bitcoin Energy Association gegründet, zusammen mit ganz tollen Leuten, die alle in, wir haben eine Experte aus der Finanzbranche dabei, eine aus der Klimabranche dabei, eine aus der Energiebranche dabei, um für Proof of Work in Europa uns einzusetzen, weil momentan ist ein bisschen ein Risiko, dass Europa Fehlentscheidungen macht. Ja. Ich will in Europa bleiben. Ich liebe Europa. Ich werde aber nicht alles abgeben.
Nein, das musst du.
Und ich habe mich einfach so, ich habe einen Plan B. Ja. Ich will hier bleiben. Ja. Ja, ich tue alles, damit ich da...
Nicht aufgeben.
Wir geben
auf keinen
nicht auf.
Fall.
Wir sind Europa.
Ja, wir.
Wir sind Europa, wir müssen, wir sind das Volk.
Ja, wir sind das Volk.
Wir sind das Volk. Und es liegt an uns zu sagen, stopp, nicht mit mir. Ja. Aber wenn es nicht funktioniert, wenn die wirklich blöde, ich meine, die reden sehr viel von Vermögensteuer und so weiter. Ja, wenn es wirklich so weit kommt, ich bin einfach nicht bereit. Ich habe schon so viel gezahlt anstatt. Ich will selber entscheiden, was mit meinem Geld ist. Ich habe hart gearbeitet. Ich will entscheiden. Ich will, dass meine Kinder mein Geld bekommen. Weil meine Kinder werden in der Zukunft auf mich aufpassen müssen. Ich kriege vom Staat nichts. Und ich habe diese vier Kinder groß erzogen. Ich habe das ganze Geld reingesteckt um diese Kinder. Und ich will, dass meine Kinder für mich zuständig sind, so wie ich für meine Eltern zuständig bin. Und ich will entscheiden.
Ich denke, wir haben die Perspektive, Rachel, dass wir das können. Wenn der Wille da ist, da gibt es auch einen Weg. Und Europa ist ein fantastischer Kontinent. Ja. Den geben wir nicht auf. Die Vielfalt und auch die Stärke, die da ist, es lohnt sich dafür zu kämpfen. Ja. Wir müssen nur die paar wenigen da oben loswerden. Dann verjagen wir sie. Wir können, wir haben die Möglichkeit, davon bin ich auch überzeugt.
Vielleicht müssen wir die nicht verjagen. Ich hoffe, ich meine, wir waren letzte Woche im Bundestag.
Mhm, ich habe es mitgekriegt.
Also wir dürfen, also meine Firma Terrahash, der Christian Klege, der Founder von Terrahash und Roman Rea, der ist der größte YouTuber im deutschsprachigen Raum, der hat 150.000 Follower und inzwischen ist er auch sehr viel auf Mainstream, für Focus arbeitet er und so weiter, also der ist top. Und wir sind eingeladen worden, es gibt eine Initiative Bitcoin im Bundestag und die werden jetzt alle 2-3 Wochen eine Veranstaltung da haben, um die Leute, um die Politiker über Bitcoin zu informieren. Mhm. Was das für ein Erlebnis war. Wir waren im Bundestag, da war ein riesen Bitcoin-Logo an der Wand. Es war so bewegend. Und natürlich sind nicht so viele Politiker gekommen. Ich glaube, da waren um die 20. Viele haben sich nicht getraut. Und das finde ich so schade. Wir haben jetzt diese Cancel-Kultur. Die Leute trauen sich nicht, obwohl die Interesse da haben. Und ich glaube, viele Leute haben Privatinteresse.
Ja.
Aber die müssen die Linie folgen. Ja. Und wenn die von der Grünen-Partei kommen und die Grünen sagen, Bitcoin, es ist schlecht wegen der Energieverbrauch, dann trauen sie sich nicht. Aber wir haben unten in Augsburg, wo die Firma Terrahash ist, wir haben ein Forschungslabor. Und wir haben da meine aufgestellt. Und dann machen wir Führungen durch diesen Labor. Die Politiker kommen und Media kommt und die Firmen kommen. Und dann siehst du, Bitcoin Mining ist ein Data Center. Nicht mehr, nicht weniger. Okay. Und da kommt in unserem Beispiel, da kommt kaltes Wasser rein, läuft durch diesen Computer. Mhm. Da kommt warmes Wasser raus, läuft in unserem Boiler, wird dann halt für unsere Produktion benutzt. Das hat so einen Aha-Effekt bei den Leuten. Es ist Mining, Schürfen, das hat so einen schmutzigen
Gedanke. Ja. Den ja. Also ich sehe das ja auch. Und ich glaube auch, dass diese Menschen, die dann das durchlaufen, denen das gezeigt wurde, ich glaube auch die Leute im Bundestag, die dann auch wirklich kommen, dass sie das verstehen. Ich zweifle es aber trotzdem an, dass es da kurzfristig Erfolge geben wird. Nicht, weil ihr nicht die Arbeit gut macht, sondern die werden gekappt. Bitcoin wird von ganz, ganz oben gekappt. Weshalb? Sie verlieren die Kontrolle über das Geld.
Aber was wir gesehen haben bei Terrahash ist, wir haben in Europa ein Energieproblem. Hm? Und darüber kann man reden.
Ja,
weil jeder gibt zu. Schau mal unsere Strompreise an. Und Bitcoin Mining kann eine Teillösung von dieser Energieproblem sein. Und wenn du ein Problem hast und du hast dafür eine Lösung, sind die Leute bereit, das anzuhören. Die meisten Leute in Europa wissen nicht, dass wir ein Geldproblem haben. Mhm. Wir haben auch für viele, ich meine, du kannst mit PayPal und Kreditkarte und so weiter, die meisten Leute merken nicht, dass da irgendwas, nichts ist. Aber, und die Politiker, wenn du kommst und sagst, Bitcoin ist Geld, die haben dann ein Problem damit. Wenn du kommst und sagst, Bitcoin ist Energie,
dann hören sie zu.
Dann hören die zu.
Ja.
Und ich bin fest davon überzeugt, wir kommen mit Bitcoin auf diese Energieschiene in Europa rein, als Lösung für unsere Energieprobleme. Und dann ist es da.
Und dann schauen wir mal, was sie damit machen, genau. Rachel.
Genau.
Weil sie sind die Verursacher des Problems und die haben eine andere Lösung hinten. Und ich bin echt gespannt, wie weit sie gehen mit Verboten. Ich meine, es steht immer noch im Raum Mining-Verbot in Europa und so weiter.
Ja,
nur ich echt gespannt,
aber was wir erleben. Ich meine, ich sitze wirklich wie eine Spinne mit einem Netz. Und es gibt keine Firma Bitcoin. Und wir haben jetzt diese Terahash gegründet und wir sind eine Art Plattform für Bitcoin. Und ich merke, alle Leute melden sich bei uns, weil die wissen nicht, wohin mit den Ideen. Und die wissen, wir kennen alle Leute und wir vermitteln. Also wenn wir nicht weiterhelfen können, wissen wir. Am Anfang war das so, wo wir haben im Januar letztes Jahr gestartet. Und am Anfang waren es die Bitcoiner, die Bitcoiner Häuslerbauer, die gesagt haben, oh, die interessieren sich, die haben ein bisschen Solar auf dem Dach. Inzwischen sind es die Energiefirmen, die sich bei uns melden.
Cool.
Das sind die Industrien, die sich bei uns melden. Und weißt du was? Die Politiker wollen gewählt werden.
Ja, klar.
Und wenn die Industrie sagt, wir brauchen Bitcoin Mining, dann haben die Politiker gar nichts zu sagen.
Ja.
Und deswegen ist unsere, was wir mit Terahash, was wir mit IBEA machen, wir brauchen Pilotprojekte, die belegen mit Zahlen und Fakten, Bitcoin Mining ist was Gutes. Es kann für die Energiewende helfen, ja, mit der Ausbau von erneuerbaren Energien. Wenn du viel renewable Energien, also Solar und Wind haben willst, was wir haben wollen, ja, die IEA hat das Ziel bis 2040, dann hast du ein sehr unstabiles Netz. Und der Netz muss immer stabil sein. Es muss immer auf dem gleichen Herz. Und wir haben jetzt mit Bitcoin Mining diese wunderbare Technologie, um diesen volatilen Netz stabil zu halten. Die müssen es nur erkennen. Und wir arbeiten jetzt erstmal klein, ja, mit den kleineren Firmen, um zu zeigen. Ich meine, es gibt auch in Amerika. Amerika ist natürlich wie immer ein bisschen weiter vorne als Europa. Wir sind immer ein bisschen hinten dran. Und in Texas wird es schon eingesetzt, diese Technologie, um den Grid stabil zu halten, um den Netzwerk stabil zu halten. Wir sind auch im Gespräch.
Gut, in Texas spielt die Regierung mit. Darum haben sie solchen Erfolg. Das muss man ganz klar sehen. Ich hoffe wirklich, also das wünsche ich mir, dass es da vernünftige Politiker gibt, die mitmachen und die sich auch durchsetzen können. Das wünsche ich mir echt, weil die Lösung ist da. Wir wissen das, Rachel. Wir wissen es.
In jeder Firma sitzt irgendwo ein Bitcoin.
Ja, ich denke.
Und die sind so wichtig. Die sind so wichtig und wir sehen das immer wieder. Meldet euch bei uns, ja, weil dann arbeiten wir mit diesen zusammen. Wie kommen wir an die Geschäftsleitung? Ja? Genau. Wie kommen wir das? Und wir können, wir sind eine Firma, die dann halt seriöse Workshops anbietet und wir können dann halt zeigen, die können eine Führung machen, die können das anschauen. Ich denke, so kommt man
weiter. Man muss von der Basis anfangen, ja.
Und diese Bitcoine sind nicht nur in den Firmen. Also ich meine, ich kann leider über vieles nicht reden, weil wir auch NDAs abschließen, aber glaub mir, es sind mehr als man meint und es sind auch ganz große governmental organizations, die auch bestehen, die sich auch bei uns melden. Es wird lange dauern, ja. Wir sind ganz am Anfang dieses Prozesses, aber es geht alles in die richtige Richtung.
Also ich denke, wir sind im Bullenmarkt angekommen und das könnte natürlich ein unglaublicher Vorteil sein, jetzt diesen Aufschwung zu nutzen, um die letzten Zweifler zu überzeugen. Und wenn du die dann an Bord hast, dann könnt ihr erst recht wieder Gas geben. Also das denke ich schon. Ich will es ja nicht ausreden. Ich betrachte es einfach immer von der anderen Seite. Ich weiß auch, wie die funktioniert. Ich habe lange genug dort gearbeitet und wie dort gesprochen wird.
Es gab ein paar Sachen bei Lefamse Wumpersch, was du erzählt hast, wo ich wirklich schockiert. Ja. Mhm. Zum Beispiel, wo die die ganzen Regeln verändert haben, mhm, ohne die Leute mhm zu sagen.
Ja, ja, das weil, machen sie.
Von heute ja auf morgen?
Von seit 2021 haben sie permanent die Gesetze einfach geändert. Und jedes Land hat ja andere Gesetzmöglichkeiten, andere politische Gegebenheiten, aber das haben sie gemacht.
Ja, das Geld auf der Bank ist nicht dein Geld.
Nein, das ist nicht dein
Geld. Und wir, das ist schwarz auf hell, ja, weiß. Ja, ja. Und wir meinen, was auf der Bank liegt, ist unser Geld. Nein. Und du erkennst es sofort, wenn du versuchst, jetzt Bitcoin zu kaufen. Wie oft stoppt mir meine Bank? Ich habe eine Bank, die verbietet, dass ich, ja, ich Bitcoin weiß, kaufen kann. Das ist Wise, finde ich ganz schrecklich. Ich meine, Wise benutze ich gerne, weil ich so oft im Ausland Zahlungen machen muss. Ja? Das ist mein Geld und die sagen, ich kann Bitcoin kaufen.
Ja, weißt du wieso?
Ja, natürlich.
Young Global Leaders, die wurden eingeladen. Sie sind mit an Bord, sie machen mit. Revolut ist da zuverlässiger.
Ja.
Ich arbeite sehr gerne mit Revolut. Ja. Also ich, die haben immer durchs Pfand, haben mir die Zahlungen durchgelassen.
Was die nicht kapiert haben, die Banken. Du kannst Bitcoin nicht stoppen. Ja. Niemand kann Bitcoin stoppen. Dann spring mit auf den Zug und
fahren. Sie beginnen jetzt. Sie fangen ja jetzt an. Rachel, oh, wir könnten stundenlang sprechen. Das ist so toll. Vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Für dieses wunderbare Gespräch. Ich habe es sehr genossen.
Ich auch.
Ich denke, wir sind nicht zum letzten Mal zusammen in einem Podcast.
Das habe ich auch. Rachel.
Schauen wir doch mal, wo wir in einem Jahr zwei sind. Und dann erinnern wir uns zurück, was wir hier im wunderbaren Madeira,
schau mal,
beste Kulisse aufs Meer, miteinander besprochen haben. Vielen herzlichen Dank,
warst sehr du gerne da.
Und ich hoffe, ihr habt es genossen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, je nachdem, auf welchem Kanal ihr uns folgt. Das war eine höchst spannende Folge von Nomad Podcast in unserem Talk-Bereich. Ich freue mich auf weitere Gespräche, weitere Gäste und wir hören uns schon bald wieder. Bis dann. Tschüss. Nomad Podcast.